Der Jakobskirchhof in der Innenstadt von Weimar ist ein idyllischer Ort. Hohe Bäume, alte Grabsteine auf einer großen Rasenfläche. In deren Mitte die Jakobskirche, in der vor etwa 200 Jahren Goethe geheiratet hat. Wenige Schritte weiter residiert in zwei frisch renovierten Gebäuden aus dem 19. Jahrhundert die Forschungsstation für Quartärpaläontologie. In dieser Außenstelle des Frankfurter Senckenberg-Instituts erforscht man das Leben im Quartär. So bezeichnen die Fachleute die Zeitspanne der vergangenen 2,6 Millionen Jahre. Ständig treffen im Institut frisch ausgegrabene Fossilien ein, manchmal zugleich hunderte Knochen.
Das ist eine größere Fundkonzentration, die wir im Block geborgen haben, aus einer unserer aktuellen Fundstellen. Hier ist eine sogenannte polyspezifische Knochenkonzentration, das heißt, hier sind zusammengespülte Elemente verschiedener Tierarten und verschiedener Knochen aus den Skeletten einzelner Tiere.
Erläutert John Albrecht Keiler. Er ist der leitende Präparator des Instituts für Quartärpaläontologie. Vor ihm liegt ein weiß eingefasster Sandblock, aus dem mehrere halb verschüttete Knochen herausragen.
Das ist die natürliche Matrix, wie wir sagen. Das ist also der Sand, in dem die Knochen vor über einer Million Jahren eingebettet worden sind. Und das Weiße hier draußen, es ist eine Gipsmanschette, die wir zur Transportsicherung mit Stahlbewehrung diesen Block verpasst haben, um ihn sozusagen unzerbrochen hier in die Laboratorien bringen zu können.
Die 1 Million Jahre alten Knochen, die da im Sand stecken, stammen aus einer ergiebigen Fundstelle in Südthüringen. Dort liegen die Überreste unzähliger Tiere in einem großen Haufen zusammen.
Diese Knochenkonzentration oder Akkumulation, wie wir das auch nennen, hat die Ursache, dass dort in einem bestimmten Bereich eines Flusses Kadaver zusammengeschwemmt worden sind, dort abgelagert worden sind und dann relativ schnell Einbettung gefunden haben in diesen auch vom Fluss transportierten Sand.
Der zudem noch viel Kalk enthielt. So trug er dazu bei, dass die Knochen bis heute erhalten geblieben sind. Nach und nach werden Präparatoren nun die Knochen komplett freilegen. Die Arbeit an diesem etwa 1 Quadratmeter großen Sandblock wird ungefähr ein halbes Jahr dauern, schätzt John Albrecht Keiler.
Dieses Sediment wird zum einen mit kleinen Geräten aus dem Dentalbereich, wie man sie vielleicht vom Zahnarzt auch kennt, abgetragen, zum Teil auch mit Ultraschallsonden. Das sind diese Dinge, die wir gelegentlich an die Zähne gesetzt bekommen, wenn der Zahnstein entfernt wird.
Was genau sich in dem Block befindet, werden die Forscher erst wissen, wenn die Bearbeitung abgeschlossen ist. Doch die offenliegenden Fossilien kann Professor Ralf-Dietrich Kahlke sofort zuordnen. Kahlke ist der Leiter des Instituts.
Das beste Stück hier, das ist ein Pferdeschädel. Das ist der erste, den wir haben. Das ist ein Mittelfußknochen eines Flusspferdes. Unterkiefer eines kleinen Hirsches mit Milchbezahnung. Hier haben wir einen Unterkiefer von einem jungen Bison liegen, ebenfalls mit Milchbezahnung. Hier sehen wir vom Vorderbein Mittelhandknochen eines Nashorns. Relativ großes Tier, relativ schlank. Hier haben wir was ganz Edles, ein sogenannter Coprolith. Das ist fossiler Hyänenkot.
Hyänen, Nashörner und Flusspferde, dazu Pferde, Hirsche und Bisons. Die Fossilien zeugen von einer aus heutiger Sicht bizarr gemischten Tierwelt. Vor 1 Million Jahren war das Klima in Mitteleuropa aber deutlich wärmer als heute. Nicht immer herrschten im sogenannten Eiszeitalter eisige Temperaturen. Zu Zeiten fühlten sich in Mitteleuropa auch aus Afrika eingewanderte Tierarten wohl. Flusspferde beispielsweise lebten nicht nur in der Werra, sondern auch im Rhein oder im heutigen England in der Themse.
Die sind über das Mittelmeer rüber, Richtung Italien. Da haben wir also Funde, die ältesten sind etwa so bei 1,4 Millionen. Und das geht dann so einen Rhonegraben hoch über die burgundische Pforte bis in den Rhein, Main nach Thüringen, in die Werra. Dann ist Schluss, weil über den Thüringenwald sind nicht drüber. Und nach Norden geht es weiter bis nach England.
Da Mitteleuropa zu jener Zeit fast überall mit Wäldern bedeckt war, lebten die Zuwanderer aus Afrika Seite an Seite mit Tieren, die an das Leben im Wald angepasst waren.
Es gibt also dort jede Menge Waldbewohner, Waldnashörner, viele Hirsche, die in den Wäldern leben. Aber es gibt auch Tiere, die im Offenland leben, zum Beispiel Boviden, also Hornträger, frühe Wildrinder. Es gibt Elefanten, die also ähnlich den afrikanischen Elefanten heute in den Baumwipfeln äsen oder auch am Boden grasen können.
Diese Waldelefanten waren mit bis zu 4,20 Meter Schulterhöhe erheblich größer als ein Mammut. Weitere große Pflanzenfresser der sogenannten Warmzeit waren Pferde, Elche, Damen und Rothirsche. Aber auch große Raubtiere lebten damals in Südthüringen.
Allein diese einen südthüringischen Fundstelle haben wir 9 große Räuber. Geparde, wir haben Säbelzahnkatzen, wir haben Dolchzahnkatzen, wir haben Puma, wir haben Jaguare, Luchse, mittelgroße Wölfe, eine ausgestorbene große Wolfart und Bären.
Von diesen Tieren und vielen anderen hat das Institut in den letzten fast 50 Jahren große Mengen an Fossilien gesammelt.
An der Auswertung des Materials, das hier inzwischen zwei Magazinräume füllt, 14.500 Knochen, sind beteiligt etwa 40 Kollegen aus fast allen europäischen Ländern, insgesamt etwa 20 Instituten.
Die thüringischen Fossilien sind nur eins von etwa 20 Projekten, an denen die etwa 20 festen und freien Mitarbeiter der Weimarer Forschungsstation arbeiten. Jedes Projekt liefert Mosaiksteine für ein immer genaueres Bild des Eiszeitalters, jene letzten 2,6 Millionen Jahre, in denen das Klima zwischen kalt und warm, zwischen Gletschervorstößen und milden Temperaturen hin und her pendelte. Wissenschaftler des Instituts forschen an Kleinsäugern in Israel, an Landschnecken in Kanada und an Pflanzenresten in Sibirien. Die Paläobiologin Dr. Martina Stebig analysiert Blütenpollen, die sich in Seen abgelagert haben.
Ich habe, wenn ich jahreszeitliche Schichten habe, sozusagen wie bei Baumringen in Jahren, einen Kalender. Ich kümmere mich um die fossilen Pollen, die da eingelagert sind, und rekonstruiere daraus die Vegetation, und die Vegetation ist natürlich in Abhängigkeit vom damaligen Klima ausgebildet, und so kann ich Rückschlüsse auf das Klima ziehen.
Nur ganz spezielle Seen sind für diese Untersuchungen geeignet. Sie müssen sehr tief sein, damit am Seeboden keine Strömungen die Schichten durcheinander bringen, und sie sollten möglichst keine Zu- oder Abflüsse haben, die Material eintragen oder abtransportieren. Deshalb untersucht Martina Stebig vor allem Seen, die durch eine vulkanische Explosion entstanden sind, sogenannte Maare.
Ich kann hier ganz hoch auflösen, weil die Sedimente da nicht durch irgendwelche Bodenlebewesen und Prozesse am Seegrund zerstört worden sind. Es hat keine Durchmischung stattgefunden, und somit kann ich wirklich ganz detaillierte Ergebnisse erhalten, und ich habe halt einen Kalender dazu.
Aus den Seen werden zunächst Bohrkerne entnommen, ähnlich wie man es vom arktischen Eis kennt. Aus den Bohrkernen werden dann würfelzuckergroße Proben gezogen und mit aggressiven Säuren behandelt. Die Säuren ätzen alles Überflüssige weg und lassen nur Pflanzenpollen übrig. Deren Wände gehören zu den haltbarsten Substanzen der Natur, sagt Martina Stebig.
Davon mache ich einen Ausstrich auf einen Objektträger, und dann wird mit dem Mikroskop der Polleninhalt sozusagen ausgezählt. Also ich mache vereinfacht gesagt eine Strichliste. Ich gucke, welche Arten habe ich da drin, und mache dann immer, wenn ich eine Art finde, sozusagen eine Strichliste. Und am Ende kann ich daraus eine Statistik anfertigen, die mir sozusagen Auskunft über den Anteil der einzelnen Arten an der Vegetation widerspiegelt. Mhm.
Finden sich nur Pollen von wärmeliebenden Arten in einer Probe, muss das Klima in dieser Zeit warm gewesen sein. Überwiegen die kälteliebenden Arten, ist das ein sicherer Hinweis auf kalte Temperaturen. Auch Übergangszeiten lassen sich anhand der Pollenmischung sehr genau rekonstruieren. Vergleiche mit anderen Daten ergaben, dass die Vegetation erstaunlich schnell auf Klimaveränderungen reagiert.
Wir wissen ja aus den Eiskernen, aus dem grönländischen Inlandeis, dass im Glazial ganz starke Klimaschwankungen stattgefunden haben. Innerhalb von wenigen Jahrzehnten ist es da 10, 15 Grad wärmer geworden. In unseren chinesischen Maaseen können wir genau diese Zyklen in der Vegetation auch wiederfinden. Das heißt also, die Vegetation reagiert unmittelbar auf Klimaveränderungen. Die Klimaveränderungen, die haben also nicht nur in Grönland stattgefunden, sondern die haben in der ganzen Nordhemisphäre stattgefunden, und sie waren so heftig, dass sie auch in der Vegetation wirklich zu solchen drastischen Auswirkungen geführt haben.
Thank you. Dass gerade in Thüringen eines der europäischen Zentren für Eiszeitforschung entstand, ist kein Zufall, sagt Ralf Dietrich Kalke.
Thüringen ist nach unserer heutigen Kenntnis die Region Europas mit den meisten Fundstellen aus dem Eiszeitalter. Warum? Das liegt daran, dass wir flächenhaft Carbonate in Oberflächennähe haben, die sehr gut für die Überlieferungsfähigkeit der eiszeitlichen, zumindest Knochenfunde, sind.
Denn Carbonat, also Kalk, bewahrt die Knochen vor Zersetzung. Erste Fossilienfunde in Thüringen sind schon aus dem 17. Jahrhundert überliefert. Auch Goethe hatte eiszeitliche Funde in seiner Sammlung. Ende des 19. Jahrhunderts richteten Privatsammler eine Fossiliensammlung ein, die seit den 1920er Jahren im Weimarer Museum aufbewahrt wurde. Immer mehr eiszeitliche Funde kamen hinzu.
Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es also einen jungen Mann, der sehr engagiert aus britischer Kriegsgefangenschaft zurückkam und hier eiszeitliche Tiere untersucht hat. Das war mein Herr Vater. Und da kam es zu einer Gründung eines kleinen Instituts, 4 Leute, 5 Zimmer in einem Wohnhaus.
Das war im Jahre 1962, also zu DDR-Zeiten. Kalke Senior baute das kleine Institut systematisch immer weiter aus.
In den 60er, 70er und 80er Jahren wurden historisch schon existierende Sammlungen und Fundstellen zuerst mal nachpräpariert alles und dann mit internationalen Teams, immer 60% Ost, aber auch 40% West, publiziert. Eine ganze Reihe von Monographien, die eigentlich wissenschaftlich top waren, auch heute noch Standardwerke sind, die eigentlich so ein bisschen den Ruhm des Hauses hier oder der Sammlungen begründet haben. Das Neue war, dass wir ganz bewusst versucht haben, oder man versucht hat in diesem Hause hier, sich international zu vernetzen.
Durch diese internationale Vernetzung war das Institut nicht nur bei den Fachleuten im damaligen Ostblock, sondern auch im Westen bekannt. Das war nach der Wende 1990 von großem Nutzen, als es, wie hunderte anderer DDR-Forschungsinstitute, abgewickelt werden sollte.
Wir haben einen Abwicklungsbeschluss bekommen aufgrund eines Votums von Leuten, die ich bis heute nicht kenne, die also mit Sicherheit mit Quartärpaläontologie nichts zu tun haben. Und zwar einfach aufgrund der Tatsache, dass der Westen sowas nicht hatte, dann braucht der Osten das auch nicht.
Kalke bat Wissenschaftler auf der ganzen Welt um Hilfe. Mit Erfolg. Mehr als 100 Forschungsinstitute intervenierten gegen die Schließung. Der Beschluss wurde schließlich rückgängig gemacht, das Institut an die Universität Jena angeschlossen. Besser als die Schließung, aber keine ideale Lösung, resümiert Kalke.
Das war zwar ein netter Versuch zu sagen, okay, das soll damit integriert werden, aber die Dimensionen dieser Sammlungen waren der Universität ja völlig unbekannt und den Entscheidungsträgern auch. Im Nachhinein wissen wir, dass wir bei weitem die umfangreichste Sammlung hatten, die die Universität je hatte. Also die Universität war auch finanziell überhaupt nicht in der Lage, das zu halten.
Erst Ende der 90er Jahre zeichnete sich dann eine bessere Option ab, die Integration in die Frankfurter Senckenberg-Gesellschaft. Nach mehrjährigen Verhandlungen war es im Jahre 2000 soweit. Diese Eingliederung ist für Kalke nach wie vor die optimale Lösung.
Es braucht eben auch eine wirtschaftliche Untermauerung und natürlich ist es so, dass es auch eine riesige Unterstützung gibt. Das sind technische Dinge, die brauchen wir alle nicht, weil die stehen in Frankfurt, diese ganzen Scanner und diese ganze Hightech-Sache. Das sind also wirklich Synergien, dafür können wir eben Präparate anfertigen, die wir dann für dort machen.
Was insgesamt, so Kalke, für ein angenehmes und effektives Zusammenarbeiten sorgt.
Wir denken, ist auch ganz nett, wenn man nach 20 Jahren deutscher Einheit mal so ein Beispiel zeigen kann, dass sich wirklich aufgrund der Sachkenntnis der Arbeitsebene entwickelt hat. Es ist wirklich eine Erfolgsgeschichte. Ohne die Flagge, das Logo Senckenberg, die entsprechende Einbindung in diesen Forschungsverbund, wäre das hier alles nicht möglich.